ARD.
Aus Perspektive von Warschau sind wir Ende der Welt. Perspektive aus Berlin, obwohl so nah ist, ist auch Ende der Welt. Und eigentlich das, was uns vereint, ist Ende der Welt zu sein. Aber vielleicht hier am Ende der Welt gibt es keine Grenzen. Vielleicht diese Grenze ist eher Herausforderung. Es ist einfach Herausforderung zu friedlichem Leben.
Das war Magdalena Reichert. Geboren und aufgewachsen in Stettin, lebt sie heute auch in Gorko, einem Dorf nahe Löcknitz. Wie die etwa 16.000 Polinnen und Polen, die hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern wohnen, kann sie am 18. Mai einen neuen polnischen Präsidenten wählen. Anders als bei uns ist das eine Direktwahl. Der Ausgang der Wahl wird Auswirkungen auch auf Deutschland und MV haben. Hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Ewen. Ihr hört uns in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr da auf Abonnieren klickt, dann verpasst ihr auch nichts. Das politische System in Polen und damit auch das Wahlsystem ist ja etwas anders als bei uns. Der Präsident hat dort mehr Befugnisse als in Deutschland. Hier hat er ja meist repräsentative Aufgaben. Wie wichtig ist in Polen der Präsident? Was bedeutet das genau für uns hier in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern? Wer ist denn dann am Ende Macht? Sicherheit, Frauenrechte, Reform. Darum betrifft die Präsidentschaftswahl in Polen auch uns. Das ist unser Titel heute. Und die Fragen beantworten kann mir Heiko Kräft aus der Pomerania-Redaktion. Hallo Heiko.
Hallo Annette, schön wieder da zu sein.
Ja, ich freue mich immer, wenn du da bist. Heiko, wir steigen gleich inhaltlich ein, auch gehen dann natürlich auf den Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern. Wir müssen aber erst noch mal kurz auf das angesprochene politische System in Polen zurückkommen. Mhm. In Deutschland wählen wir ja den Bundestag, der wählt dann den Regierungschef, also Kanzler oder Kanzlerin. Im Moment ist das ja auch gerade der Prozess, der läuft, wir zeichnen am 30.04. auf. Und der Bundespräsident, der wird von der Bundesversammlung gewählt. In Polen gibt es allerdings zwei landesweite Wahlen. Das Parlament wird gewählt, das war, meine ich, vergangenes Jahr so. Ne?
Das war im Herbst 2023.
Vor vergangenes Jahr, ja, genau. Und jetzt der Präsident.
So, Ende des politischen Proseminars.
Genau. In Kurzform.
In Kurzform.
So, zu der Parlamentswahl haben wir auch eine Folge gemacht, Polen nach der Wahl. Den Link, den stelle ich euch dann auch nochmal in die Shownotes.
Ja genau, und bei diesen Wahlen hat ja damals das bürgerlich-liberale Wahlbündnis von Donald Tusk gewonnen. Der wurde dann auch, ne, du hast gerade erklärt, wie es läuft, vom Parlament zum Premierminister gewählt. Seine Macht ist aber als Premierminister begrenzt, denn der Präsident hat eben deutlich mehr zu sagen als bei uns der Bundespräsident. Und der jetzige Andrzej Duda hat das auch sehr stark genutzt, seine Kompetenzen und viele Vorhaben von Tusk blockiert.
Das Spannungsfeld besteht ja darin, dass Duda zur rechtsnationalen Partei Recht und Gerechtigkeit, Peace, gehört. Mhm. Ne? Die wollte ja den liberalen polnischen Rechtsstaat nachhaltig umbauen, im Gegensatz zu der Partei vom Regierungschef. Ne?
Genau,
das
von
ist
der PO.
Die Spannung.
Und genau diesen Umbau des polnischen Rechtsstaats, da haben dann eben die Mehrheit der polnischen Wählerinnen und Wähler im Herbst 2023 gesagt, so, nö, das tragen wir jetzt nicht länger mit. Und weil eben der Präsident, und jetzt kommen wir zu den Mühen der Demokratie, weil der Präsident innerhalb der Verfassung eben diese großen Rechte hat, führt das dazu, dass die Regierung Tusk, die auch abhängig davon ist, was der Präsident zulässt und nicht zulässt, dass die eben viele Wahlversprechen, die sie damals gemacht haben, nicht eingehalten haben. Also zum Beispiel im Bereich der Justiz, im Bereich der öffentlichen Medien oder auch bei Frauenrechten. Das ist nicht so gekommen, wie gewollt, gewünscht, erhofft, versprochen.
Und deshalb ist dann diese Präsidentschaftswahl auch so wichtig, ne? Weil dieses Spannungsfeld ja theoretisch aufgelöst werden könnte. Ne?
Genau, und das hat mir Magdalena Reichert, wir haben sie gerade am Anfang des Podcasts schon gehört, auch bestätigt. Sie ist Jahrgang 73, engagiert im deutsch-polnischen Kulturaustausch. Und für die anstehenden Präsidentschaftswahlen hat sie eine sehr schöne Metapher genutzt, gefunden.
Eigentlich ist das zweite Halbzeit von einem sehr wichtiges politisches Spiel. Das zeigt uns einfach, wie weit sind wir mit demokratischen Prozessen gekommen. Das Spiel läuft, aber die Regeln haben sich ein bisschen geändert. Die Versprechen sind nicht gehalten. Wo Änderung versprochen war, sind nicht passiert.
Erste Halbzeit, damit meint sie die Wahl im Herbst 23, ne, die Parlamentswahl. Und jetzt praktisch der zweite Teil. Ne?
Genau, die zweite und vielleicht dann auch als spielentscheidende Halbzeit ist also jetzt die Präsidentenwahl, die Präsidentschaftswahl, um Reformen dann auch wirklich umsetzen zu können und nicht ständig ausgebremst zu werden aus Sicht der Regierung von Donald Tusk.
Da hat ja die PiS in ihrer Regierungszeit auch eine der rigidesten Abtreibungsgesetze Europas erlassen. Ich erinnere mich, auch in Stettin haben ja damals viele Frauen, also allen Alters demonstriert. Ne?
Ja, und die Koalition von Tusk hatte eben versprochen, das alles wieder rückgängig zu machen. Ne? Mhm. Und dazu ist es nicht gekommen und das liegt zwar nicht ausschließlich an dieser Blockadehaltung von Duda, aber eben auch. Und dass dieses wirklich sehr rigide Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch nicht gekippt wurde, hat zur Ernüchterung von Wählerinnen geführt. Die Euphorie über den versprochenen Politikwechsel, die ist weg und dass sich da nichts geändert hat, das hat eben auch Folgen für unsere Region. Also polnische Frauen, die Hilfe benötigen in solchen Situationen, die suchen eben auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern danach, obwohl sie sich damit in Polen strafbar machen. Und für Magdalena Reichert, die sich eben sehr für diese reproduktiven Frauenrechte und für weibliche Selbstbestimmung engagiert, ist das eine herbe Enttäuschung.
Wahrscheinlich nicht nur für sie, ne?
Nein, nein. Und vielleicht ist das eben auch ein Grund, dass die Wahlbeteiligung, die bei den Präsidentschaftswahlen erwartet wird, wahrscheinlich sehr gering sein wird. Also eine Umfrage vom polnischen Radio ist gerade jetzt irgendwie vor zwei Tagen veröffentlicht worden, am 28. April. Nur 39% der Wählerinnen und Wähler, die sagen so, ich gehe auf jeden Fall zur Wahl. 28% sagen, ich gehe auf gar keinen Fall zur Wahl.
Also eigentlich müsste das doch aber die Leute mobilisieren.
Ja, vielleicht ist die Enttäuschung so groß oder man traut dem nicht. Das kann ich nicht so richtig einschätzen.
Schauen wir mal kurz auf die Kandidatinnen und Kandidaten. Das sind eine Menge. Wer stellt sich denn alles zur Wahl?
Also es gibt in der Tat jede Menge. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es aktuell 13, die quasi über das Quorum gekommen sind, mehr als 100.000 Unterschriften bekommen haben. Aber das ist 13, sind nehmen wir jetzt mal nicht als Böses um. Gute Aussicht, in die Stichwahl zu kommen und diese Stichwahl wird es wirklich aller Voraussicht nach am 1. Juni geben, haben drei Männer.
Wer liegt denn da vorne in den Umfragen?
Also das ist Rafał Czachowski. Er tritt für Donald Tusks Bürgerkoalition an. Im Moment ist er Oberbürgermeister von Warschau. 2020 stand er schon mal auf dem Wahlzettel für die Präsidentschaftswahl. Czachowski unterlag damals aber ganz knapp dem Peaceman Duda. Mit so 33,2% liegt er nun in der Umfrage des polnischen Radios auf Platz 1.
Das heißt, wenn er gewinnen würde, wären Präsident und Regierungschef von einem politischen Lager.
Genau, ne? Also dann wäre quasi das, was man jetzt hat, die Kohabitation, wenn man Französisch sprechen würde oder wenn man aufs französische System guckt. Also dieses sich gegenseitig blockieren würde dann aufgehoben sein, wenn Czachowski das schafft.
Duda, der macht das schon 10 Jahre. Der kann diesmal wegen der Amtszeitgrenze nicht wieder antreten als Präsident. Wen schickt denn die PiS ins Rennen?
Das ist Karol Nawrocki. Der ist nicht Mitglied der PiS, steht aber deren Ideologie und deren Politik sehr nahe. Der Historiker leitet im Moment das Institut für nationales Gedenken und der ist mit 25,6% auf Platz 2 der Umfrage im Moment.
Du hast von drei Männern gesprochen. Ich meine, da ist noch einer dabei, der auch am rechten Rand fischt.
Genau, der ist quasi rechts neben der rechten nationalpolitischen PiS. Und zwar ist das Slawomir Mentzen von der rechtspopulistischen, rechtsradikalen Partei Konfederacja. Mhm. Dass er diesem politischen Spektrum zugeordnet werden kann, das merkt man auch ganz klar an seinem Wahlkampf. Also da agiert er beispielsweise ganz bewusst mit antideutschen Aussagen. Zum Beleg habe ich hier mal ein Beispiel aus einem Interview mitgebracht, was Mentzen im Fernsehen gegeben hat und was die Konfederacja, also seine Partei, auf ihrer Facebook-Seite gepostet hat.
Es ist nicht nur notwendig, die polnische Ostgrenze zu schützen. Im Westen wirft uns Deutschland auch ständig illegale Einwanderer entgegen. Das muss so schnell wie möglich gestoppt werden. Die polnische Polizei sollte deutsche Polizeibeamte festnehmen, ihre Polizeiautos beschlagnahmen und diese Migranten zurückschicken. Die polnische Grenze muss sicher sein. Wir sollten nicht ihr Problem lösen und diese Migranten nicht aufnehmen. Die Deutschen haben tausende Migranten auf uns abgeworfen.
Also, ja, deutsche Polizeibeamte sollen festgenommen werden und so weiter. Das ist schon hart zu hören, finde ich. Es gibt ja auch grenzübergreifende, also deutsch-polnische Polizisten, die zusammenarbeiten und so. Mhm. Ich finde, das ist hart zu hören in einer Region, die so miteinander lebt. Egal, ob die Grenze da ist oder nicht. Ne? Es gibt ja ganz viele Polen, die arbeiten auf der einen Seite, wohnen auf der anderen Seite und Deutsche ja auch so. Ne? Das ist ja alles hier sehr verzweigt. Mhm. Okay, ja, Deutschland als Gefahr für polnische Sicherheit, trifft sowas denn Gehör in Polen?
Ja und nein. Also ein Teil der Wählerinnen und Wähler, denen gefallen natürlich solche nationalistischen Töne. Das sind dann zumeist Menschen, die eher so fernab, wie du es gerade beschrieben hast, von der deutsch-polnischen Grenze leben, also die quasi eigentlich die Gegebenheiten vor Ort weniger kennen. Ja. Und das sieht man ja eigentlich auch bei den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre. Ne? Also die Regionen, die wirklich dicht an Deutschland liegen, die wählen tendenziell weniger nationalistisch. Also die PiS kriegt da nicht so die Füße auf dem Boden wie zum Beispiel in Ostpolen oder in Zentralpolen. Und ein bisschen ist es aber auch so wie bei uns in Deutschland. Ne? Also wenn wir auf die Karte gucken, haben wir auch Gebiete, wo eindeutig rechtspopulistisch gewählt wird. Genauso ist es in Polen auch. Und Magdalena Reichert, für diese Besonderheit der Wahlergebnisse in der Grenzregion sieht sie historische Gründe. Denn das sind ja quasi Gebiete, die erst vor 80 Jahren, also wir stehen ja jetzt ja auch kurz vorm Jahrestag, 8. Mai, Ende Zweiter Weltkrieg, diese Gebiete waren ja einst deutsch. Ne? Und die Familien, die dort, die polnischen Familien, die dort angesiedelt wurden, die stammen aus der heutigen Ukraine, dem heutigen Weißrussland und wurden da vertrieben. Und dieses Selbstverständnis oder diese Erlebnisse von damals, sagt Magdalena Reichert, ob die nur bewusst oder unbewusst sind, können auch dazu beitragen, dass diese Wahlergebnisse deutlich anders sind als im Rest von Polen.
Das ist die Region, wo alle irgendwo von irgendwo kommen. Vielleicht, das ist nur Vermutung, eine von möglichen Erklärungen, dass hier ein bisschen andere Wahrnehmung von Dasein ist, ein bisschen mehr Solidarität in diese Schicksal und auch vielleicht mehr Verständnis, dass die Dinge sich ändern können und dass wir in never-ending Prozess sind und dass wir weniger konservativ sind.
Da muss man natürlich aber auch sagen, ne, es gibt natürlich auch in Stettin und in Westpommern Menschen, die sich von rechtsradikalen Aussagen Slawomir Menzens also wirklich angesprochen fühlen. Ne. Er hat da Anfang April eine sehr gut besuchte Kundgebung in Stettin abgehalten. Und wenn man sich so die Bilder und Videos anschaut, da sind das vor allem wirklich, wirklich viele Jugendliche, die ihm dazu jubeln. So landesweit steht Menzen in Umfragen gerade bei 11,5%, aber die Tendenz ist steigend.
Okay. Nochmal kurz zum PiS-Kandidaten Karol Nawrocki. Die Partei, die ist ja in den vergangenen Jahren immer wieder durch antideutsche Behauptungen aufgefallen. Mhm. Wie sieht's denn da im Wahlkampf aus?
Ja, flapsig geantwortet, schon must go on, ne? Also das ist so ein Wahlkampfschlager, den auch Karol Nawrocki diesmal natürlich nicht drauf verzichtet, auf diese gut erprobte Nummer. Er hat zum Beispiel gerade einen Clip in Swubice am Ufer der Oder gedreht, direkt an der Grenze zu Deutschland. Also im Hintergrund im Video sieht man dann Frankfurt-Oder.
Ich bin in Swubice, Polen oder Deutschland. 30 Kilometer entfernt hat Deutschland ein Zentrum für illegale Einwanderer geschaffen, in dem es nur ein Bett, Brot und Wasser gibt. Diese illegalen Einwanderer werden bald die polnische Grenze überschreiten und den polnischen Staat, Polinnen und unsere Kinder gefährden. Dem werde ich als Präsident Polens niemals zustimmen.
Bedrohung aus dem Westen.
Ja, aber wirklich, Wahnsinn.
Naja, und ein weiteres emotionales Thema, das Nawrocki in seinem Wahlkampf bemüht, sind auch das ein alter Schlager der PiS, milliardenschwere Reparationsforderungen an Deutschland für den Zweiten Weltkrieg.
Ich muss nochmal auf den Ton gerade zu sprechen kommen. Er sagte, ein Bett, nur Brot und Wasser als Versorgung für Flüchtlinge in Deutschland, das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich denke, das ist stark übertrieben.
Oder untertrieben.
Ja, untertrieben, richtig. Und er spricht von einem Zentrum, 30 Kilometer entfernt von Frankfurt, oder was meint er denn?
Das macht er in dem Video überhaupt nicht klar. Ne? Also es könnte vielleicht Eisenhüttenstadt sein, aber darum geht es ihm ja auch gar nicht. Ne? Sozusagen, das ist so ein typisches Beispiel für einen antideutschen Wahlkampf, der auf Emotionen setzt, nicht auf Fakten. Es geht um das Schüren von Vorbehalten gegen den Nachbarn. Also in Eisenhüttenstadt, nehmen wir mal an, dass er vielleicht Eisenhüttenstadt meint, da gibt es so ein Zentrum für Geflüchtete, die nach den Dublin-Regeln der EU eigentlich wieder zurück nach Polen müssten.
Ja, Dublin, das heißt ja, dass Flüchtlinge ihren Asylantrag dort stellen müssen, wo sie zum ersten Mal den Boden eines der Länder betreten haben, die beim Dublin-Abkommen mitgemacht haben.
Genau. Genau.
So. Langer Satz, das auch nur als kleiner Exkurs und auch als kleiner Faktencheck. Ne?
Das ist heute eine Folge mit vielen Exkursen.
Ja, ich kann mir noch mal gucken. Okay, zurück zur antideutschen Stimmung im polnischen Wahlkampf. Ich kann mich erinnern, wir haben das schon auch mehrfach hier thematisiert bei der Pomerania. Diese antideutschen Äußerungen, Unwahrheiten, Klischees. Warum lässt sich damit in Polen denn offenbar ganz gut Wahlkampf machen.
Ja, wir blicken jetzt auf Polen, aber irgendwie ist es ja auch so, diese populistische Stimmungsmache vor Wahlen, das ist ja nur keine polnische Spezialität.
Das ist bei uns ja auch.
Ne?
Ja, ja, also, das sind dann so Halbwahrheiten und es ist nicht ganz gelogen,
Schuld
aber
sind
es ist
die
wirklich
Ausländer
richtig auch nicht.
Genau. An Kriminalität, wirtschaftliche Probleme, soziale Probleme, ne? Und ja, also das ist einfach ein gut erprobter Buhmann, die Deutschen. Ne? Die sind die, also was bei uns böse Ausländer sind, sind in Polen die bösen Deutschen.
Okay. Das Phänomen gibt es ja auch in den USA, ne? Wo Trump im Wahlkampf, ja, wir erinnern uns alle, The Eating Cats. Er sagte ja eben, ich glaube, das war das Präsidentschaftsduell, ne? Wo er sagte, dass die Leute in Springfield Hunde und Katzen essen. Ich glaube, haitianische Einwohner, Einwanderer waren das, glaube ich.
Und das,
ne,
Positive ist, Meerschweine und Guppies sind, glaube ich, mit dem Leben davon gekommen.
Gut weggekommen, das stimmt.
Nee, aber mal vielleicht im Ernst. Also, dass solche Zerrbilder von Deutschland, das sind ja wirklich Zerrbilder, eine Rolle überhaupt im polnischen Wahlkampf spielen können. Das hat aber auch was damit zu tun, dass eben die deutsch-polnischen Beziehungen eben nicht in Butter sind. Ne? Also ich habe mich da mit Krzysztof Ruchniewicz neulich unterhalten können. Der ist der Deutschlandbeauftragte der polnischen Regierung. Vom Beruf her Historiker, lange Professor an der Uni in Breslau und jetzt Leiter einer historischen Forschungseinrichtung. Und den habe ich gefragt, also weil ich das eben auch denke, so wie kann das sein, dass man diesen Klischees das machen kann? Ne? Also ich habe ihn gefragt, warum sind die historischen Klischees so präsent, dass man sie im Wahlkampf offenbar gut benutzen kann?
Ich muss ehrlich sagen, ich kenne die Antwort nicht. Ich habe auch gedacht, wir sind einen Schritt weiter. Das heißt, man kann nicht mehr diese deutsch-polnischen Fragen instrumentalisieren. Wir sehen aber, dass die Emotionen nach wie vor in den deutsch-polnischen Bereich eine ganz wichtige Rolle spielen. Und wichtiger wäre, ein bisschen Sachlichkeit in diese deutsch-polnischen Fragen jetzt zu geben, damit wir auch einfach wissen, jetzt wo wir sind. Und ich denke, dort, wo die Emotionen sind, können wir ganz schlecht beraten werden.
Er hat jetzt gerade von Sachlichkeit gesprochen, der Krzysztof Ruchniewicz. Wie ist denn der Zustand zwischen beiden Ländern?
Na, er beschreibt ihn ziemlich differenziert. Also in den deutsch-polnischen Grenzregionen, sagt er, gibt es viele gemeinsame Projekte, die er ausdrücklich lobt. Und da wünschte er sich auch, dass da viel mehr drüber berichtet wird in den Medien.
Machen
offensichtlich
wir
kannte er unseren Podcast nicht.
Ja, wir machen das ja regelmäßig. Mir fallen jetzt eine ganze Latte ein an
Projekten. Ja, mir auch. Aber zum Beispiel diese Stettiner Eishockeymannschaft, die im deutschen Ligabetrieb unterwegs ist. Ne? Und die Neubrandenburger fahren da hin. Und das ist ein Beispiel. Oder der Fahrradtourismus in der Region zwischen Westpommern und Vorpommern, wo viel gemacht wird. Ne?
Universitäten, die zusammenarbeiten und so weiter. Hm?
Genau, also sagen, das ist diese deutsch-polnische Zusammenarbeit in der Grenzregion. Ne? Und irgendwie, dass das auch in Westpommern, also auf der polnischen Seite, wichtig ist, das sagt zum Beispiel auch Siwan Fate, der Landrat von Police. Das ist der Landkreis, der direkt an der Grenze zum Landkreis Vorpommern-Greifswald ist. Und für den sind die Wahlen eben auch entscheidend.
Diese Wahlen haben bei uns Schlüsselbedeutung. Es wird damit auch die Richtung, in die sich Polen dann politisch bewegen wird, festgelegt. Also eine Entscheidung, gehen wir in Richtung Osten oder gehen wir in Richtung Westen? Das ist hier die Schlüsselfrage.
Also
der Wahlkampf, der hat ja eigene Rechte, nach denen er sich hier ausrichtet. Aber wenn ich mir unseren Landkreis anschaue, in unserer Lage, ist es gar keine Schlüsselbedeutung, mit Deutschland zusammenzuarbeiten. Für meine Person, ich komme ganz normal zusammen mit unserem Nachbarlandkreis, mit dem Landkreis Hasak. Und das, was wir gemeinsam vorbereitet haben, ist auch etwas, was wir weiterhin umsetzen wollen. Ich nehme stark an, dass nach den Wahlen, egal wer gewinnt, natürlich, wir wollen hoffen, dass es unser Kandidat ist, wird sich die Sache auch ein Stück weit weiterlegen. Denn die Zusammenarbeit mit Deutschland generell ist für Polen besonders wichtig, egal auf welcher Ebene.
Unser Kandidat, da meinte natürlich die PO von Donald Tusk.
Ja, klar. Jetzt waren wir auf unsere Ebene hier direkt vor der Tür. Lass uns einmal eine Etage nach oben gucken. Wie sieht es denn auf bundespolitischer Ebene aus?
Das sieht eben gerade nicht so schön aus. Also statt da gemeinsame Positionen zu finden, das sagt auch Krzysztof Ruchniewicz, sei es in den vergangenen Jahren zwischen Berlin und Warschau eher darum gegangen, sogenannte Differenzprotokolle zu formulieren.
Was ist das denn?
Das ist ein Ausdruck aus der Diplomatie. Wenn man einen Vertrag macht, dann schreibt man immer dann noch so in den Fußnoten, wo man sich nicht einig geworden ist. Und manchmal sind die eben länger als der eigentliche Vertrag.
Es ist sehr oft wichtiger, diese Differenzen festzumachen. Das heißt, was auf der polnischen Seite anders ist oder auf der deutschen Seite. Aber unsere Aufgabe sollte es sein, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Also das heißt, auch diese Differenzen aufzuheben im gemeinsamen Gespräch. Vielleicht, das klingt banal, aber das wird zu wenig praktiziert.
Also mehr miteinander reden fordert er, aber sein Eindruck, gerade in den letzten Jahren hat man eben eher aneinander vorbeigeredet und ist auf die andere Seite einfach nicht zugegangen.
Sag mal ein Beispiel.
Ja, zum Beispiel das Thema Migration. Ne? Also das sieht man ja im Wahlkampf offenbar. Gibt es da deutliche Differenzen? Wie geht man mit der Migration in die Europäische Union um? Ein anderes klassisches Beispiel ist eben der richtige Umgang mit Russland, mit dem Vorgehen von Putin. Und Krzysztof Ruchniewicz kritisiert dann in dem Gespräch mit mir auch, dass aus seiner Sicht eigentlich immer wieder dieselben Themen im Mittelpunkt stehen im deutsch-polnischen Dialog. Und zwar die, sagt er mir wörtlich, wo die Deutschen und Polen tatsächlich irgendwie eigentlich nichts miteinander anfangen können. Also man, sei es die Fragen der Entschädigung für den Zweiten Weltkrieg, aber darüber wird geschnackt und nicht über Dinge, die man vielleicht auch positiv nach vorne bringen kann.
Diese Differenzen aus dem Differenzprotokoll, da gibt es ja ganz viele auch in der Region, ne? Also Atomkraftwerke in Norden Polens, die gebaut werden.
Oder die Probebohrung, die nach Gas jetzt in Sichtweite der Strände von Usedom.
Oder der geplante Containerhafen in Swinemünde.
Und.
Deutsche Vorbehalte, die werden dann ja auch gerne mal so als Bevormundung wahrgenommen. Ne? Das haben wir auch immer wieder thematisiert. Okay, also den Eindruck, dass zwischen Deutschen und Polen ja jetzt gerade nicht so wahnsinnig läuft, den kann man ja auch am Abschiedsbesuch von Olaf Scholz in Warschau, könnte man erahnen. Der ist ja praktisch geräuschlos vonstatten gegangen. Ne? Gab es da ein Foto von?
Man munkelt, er sei da gewesen.
Also
es gab keinen offiziellen Termin und das wurde eben von vielen auch so interpretiert, dass also zu viel sichtbare Nähe, die Tusk dann zum damals ja noch deutschen Bundeskanzler zeigen würde, dass das zum Beispiel dem Präsidentschaftskandidaten der PO schaden würde. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber irgendwie ist es doch schon bezeichnend, dass also jetzt quasi beim Abschiedsbesuch des deutschen Bundeskanzlers sich die beiden Regierungschefs nicht gemeinsam öffentlich präsentieren wollen oder können.
Ja, wenn es ein bisschen hakt in der Beziehung, sind ja meistens beide dran schuld. Was haben die Deutschen denn falsch gemacht oder hätten sie besser machen können?
Also, dass Deutschland da für diesen Zustand seinen Beitrag bzw. eben Nicht-Beitrag geleistet hat, davon ist zum Beispiel Hans-Joachim Hacker überzeugt. So, der Sozialdemokrat war 89 einer der Mitbegründer der SDP bzw. der SPD in Schwerin, saß lange für seine Partei, erst in der ersten frei gewählten Volkskammer, dann im Bundestag. Heute ist er 75, engagiert sich ehrenamtlich in der deutsch-polnischen Gesellschaft in Berlin, ist dort stellvertretender Vorsitzender und der sieht eben ganz klar auch deutsches Versagen.
Deutschland hat die Beziehung zu Polen über Jahre, man kann sagen Jahrzehnte, nicht in der Weise wahrgenommen, wie das nach dem politischen Umbruch 89-90 möglich und notwendig gewesen wäre. Das Weimarer Dreieck, die Kooperation zwischen Polen, Deutschland, Frankreich, hat in den letzten Jahren überhaupt keine entscheidende Rolle gespielt.
Was sagt er denn als langjähriger Bundestagsabgeordneter aus Mecklenburg-Vorpommern zur Rolle unseres Landes?
Ja, da hat er im Gespräch überhaupt keine besonderen parteipolitischen Rücksichten auf die eigene Ministerpräsidentin genommen. Hör mal, was er gesagt hat.
Zu Mecklenburg-Vorpommern muss man sagen, da gibt es auch noch Voreingenommenheiten, jetzt in Polen abzubauen, deren Ursache leicht erklärbar sind. Das hat was mit Nord Stream 2 zu tun. Das muss man ganz offen erklären und erkennen. Die Polen, die Balten und auch die Ukraine haben, als Nord Stream 2 gebaut wurde, dagegen erhebliche Bedenken geäußert. Und die Bedenken waren alle berechtigt. Die Argumentation von der Bundesregierung, Frau Merkel, und auch von der mecklenburgischen Landesregierung, mecklenburg-vorpommerschen Landesregierung, das wäre ein rein wirtschaftliches Projekt, das war naiv. Das wirkt in Polen nach. Und da muss auch noch ein Stück Abbau betrieben werden von deutscher Seite.
Ja, und abgesehen davon kritisiert Hans-Joachim Hacker dann auch noch, dass die deutsche Politik immer wieder Chancen verpasst, auch gerade jetzt.
Welche heißt?
Na, er hat als Beispiel die erste Rede von der neuen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU genannt. Die hätte nach ihrer Wahl im Prinzip eine gute Rede gehalten. Sie sprach unter anderem über Heimat Rheinland-Pfalz und die besonderen Beziehungen zu Frankreich.
Und an der Stelle habe ich gedacht, jetzt müsstest du eigentlich zwei Sätze zu Polen sagen. Und die Sätze haben ihre Redenschreiber leider wieder mal vergessen.
Okay. Ich habe zur Sicherheit mir mal was ausgedruckt und mitgebracht. Das Deutsche Polen-Institut, das hat eine Analyse gemacht vom Koalitionsvertrag. Mhm. Ich habe den jetzt nicht ganz durchgelesen, ich habe es mir ein bisschen leichter gemacht. Und die haben unter anderem gezählt, wie oft das Wort Polen drin vorkommt. Mhm. Dreimal und Frankreich auch dreimal. Also das muss man, auch wenn jetzt die Klöckner das nicht gesagt hat, aber es kommt zumindest gleich vor. Und es wird auch gesagt, also es wird Polen schon auch eine Bedeutung zugesprochen. Es ist davon die Rede, dass dieses Weimarer Dreieck gestärkt werden soll. Und was habe ich mir noch hier? Thema Migration, Grenzkontrollen.
Ja.
Das soll in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn.
Was immer eine Abstimmung ist.
Genau. Ist zumindest keine Übereinstimmung.
Ne? Differenzprotokoll.
Ja, naja, ja, aber es ist ja ein Unterschied. Ja, wir schauen gleich auf unsere Pomerania-Region noch mal ein bisschen detaillierter. Vorab habe ich aber noch einen kleinen Hinweis für euch. mvimfokus@ndr.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns schreiben, wenn ihr Kritik und Anregungen habt oder wenn ihr ein Thema habt, das ihr gerne mal bei uns hören wollt. So, also, dann lass uns jetzt mal ein bisschen in unsere Pomerania-Region schauen, Heiko.
Ja.
Wie läuft der Präsidentschaftswahlkampf in Stettin? Wenn ich es richtig im Kopf habe, du hast es ja auch gerade schon gesagt, ist die Region ja oft ein bisschen liberaler und proeuropäischer als andere Teile Polens.
Ja, was mir als allererstes auffiel, als ich jetzt in Stettin war, um dort fürs Nordmagazin zu drehen, irgendwie die Wahl ist in ein bisschen mehr als zwei Wochen und irgendwie ist die Wahl im Stadtbild erstaunlich wenig präsent. Also
keine Plakate oder was?
Ich sag mal so, also Plakate zu finden, die ich ja unbedingt drehen wollte von den drei Kandidaten, das war so eine nachösterliche Suchaufgabe. Haben wir gesucht und haben dann, wir haben irgendwie einfach gesucht nach so großen Plakatwänden, wie sie bei uns stehen und wie ich sie auch bei den vergangenen Wahlen überall in der Stadt gesehen habe. Ne? Die waren jetzt nicht da. Aber vielleicht kommen sie ja auch noch. Vielleicht ist es zwei Wochen vorher oder was. Ja, eigentlich schon. Ne? Also was man gesehen hat, waren so an privaten Häusern, waren so kleinere Banner angebracht, vor allem für den bürgerlich-liberalen Kandidaten Rafał Czakowski. Und dann haben wir aber zum Glück noch eine große Hauswand gefunden, so vier Stöcke. Und da war ein Plakat vom rechtsradikalen Kandidaten Sławomir Mentzen, dessen Wahlkampfmotto lautet übrigens Stark, Reich, Polen.
Der Wahlkampf für die Parlamentswahlen im Herbst 2023, da ist ja Donald Tusk als Wahlsieger hervorgegangen, der war ja wahnsinnig polarisiert.
Ja.
Auch darüber haben wir schon eine sehr emotionale Pomerania-Folge gemacht. Da ging es darum, wie der öffentliche Sender Radio Tschetschen Teil wirklich einer Schmutzkampagne der PiS wurde. Das kann ich auch mit aller journalistischen Distanz sagen. Und wie das alles dann im Suizid eines Minderjährigen endete. Den Link, den packe ich euch auch nochmal rein, solltet ihr euch, also es ist eine absolute Hörempfehlung.
Ja.
Wie sieht's denn da im Moment aus bei Radio Tschetschen?
Also was Radio Tschetschen betrifft, so wurde mir von verschiedenen Leuten gesagt, ist die Berichterstattung über den Wahlkampf jetzt wirklich auch ausgewogen. Also es ist auch das ein Unterschied zu vor anderthalb Jahren.
Okay. Und wie sieht die politische Auseinandersetzung aus? Also ist die auch so unversöhnlich wie 23?
Naja, um damit jemandem zu sprechen, der sich da vielleicht damit auch besonders auskennt mit Worten, habe ich mich in Stettin mit Beata Susanna Borawska getroffen. Das ist eine junge Stettiner Schriftstellerin. Die gibt regelmäßig Schreibkurse für Frauen in Stettin, aber auch für polnischsprachige Autoren in Berlin. Und zum laufenden Wahlkampf sagte sie mir das.
Aus meiner Sicht weniger aufdringlich, weniger aggressiv, weniger propagandistisch als bei den Herbstwahlen. Es ist nicht so intensiv wie bei den letzten Wahlen, als mir diese Mobilisierung sehr, sehr groß erschien. Das lag damals auch an der politischen Situation. In meinen literarischen Workshops sind Teilnehmerinnen mit unterschiedlichen politischen Ansichten vertreten und das ist gut so und sehr interessant. Für mich ist es inspirierend, sich in einem solchen Frauenkreis zu treffen, um über Literatur, über Geschichten, eigene Geschichten zu sprechen, aber auch über politische Themen. Ich ermutige die Frauen immer, auch an Wahlen teilzunehmen und zwar auf informierte Weise.
Das ist ja was wir auch so in unserer Arbeit wahrnehmen, ne? Also,
ja.
Also auf Kreisebene, kommunaler Ebene. Aber das ist ja auch Frankreich, Deutschland, Vereinigte Staaten, überall ist das ja zu sehen, dass die politischen Lager und die Diskussion darüber so verhärtet sind, ne? Ja. Und dass der politische Umgang auch wahnsinnig schwierig ist. Und ganz besonders ja in sozialen Medien. Das
ja, genau. Und Polen macht da eben keine Ausnahme, ne? Und Beata Susanna Barowska hat dann was gesagt, was mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Überhaupt war das ein total tolles Gespräch. Also sie ist sehr, sehr reflektiert gewesen, auch beim Antworten immer erstmal überlegt, wie sie das gut formuliert. Besser formuliert. Und deshalb fand ich das so ganz interessant, mit ihr darüber zu reden. Also wie Worte, so politische Debatten und auch das Zusammenleben in einer Gesellschaft prägen. Nicht nur in Polen, aber auch bei uns. Das ist so, da merkt man, dass wir sind da auch auf ähnlichen politischen Veränderungen in der Gesellschaft. Ne? Und gerade in Polen erschien das ja in den vergangenen Jahren wirklich regelrecht unversöhnlich.
Unsere Welt liegt innerhalb der Grenzen unserer Sprache. Tatsächlich hat sie fließende Grenzen. Unterschiedliche Weichheit, unterschiedliche Härte. Natürlich wünschen wir uns, dass Debatten und das Reden über Themen die Menschen nicht spalten, weil jeder andere Ansichten und Bedürfnisse hat. Aber das ist leider sehr schwierig. Die Gesellschaft besteht aus vielen Menschen, aus verschiedenen sozialen Schichten mit unterschiedlichem Bildungshintergrund, unterschiedlichem Bildungsniveau, unterschiedlichem Bewusstsein, mit unterschiedlichen, wirklich unterschiedlichen Geschichten, bis hin zu Immigranten. Und es ist schwer, diese Welten zu versöhnen. Vielmehr sind diese Spaltungen sehr sichtbar.
Wie sagte sie das? Unsere Welt liegt innerhalb der Grenzen unserer Sprache? Mhm. Das ist ein wahnsinnig schönes, das ist fast schon philosophisch, ne?
Ja.
Und das trifft ja nicht nur auf Polen zu, ne? Das ist ja auch, kann man wahrscheinlich auch aufs deutsch-polnische Verhältnis übersetzen.
Ja, genau. Also sozusagen, wie wir miteinander sprechen, wir Deutschen mit den Polen, die Polen mit uns. Das ist genau das, ne? Also sozusagen, wie hart reden wir über Dinge, ne? Vor welchen unterschiedlichen nationalen, historischen, wirtschaftlichen Hintergründen. So, das prägt unser Verhältnis und es prägt aber auch die Zukunft, ne? Also dieses Miteinanderreden, Hans-Joachim Hacker, der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete aus Schwerin, der sieht da auch zum Beispiel unsere Landesregierung in der Pflicht. Mecklenburg-Vorpommern könnte, sagt er, das Blatt nicht alleine wenden, aber...
Ich denke, das ist richtig und notwendig, wenn sich Mecklenburg-Vorpommern in die bestehenden und laufenden Regierungskonsultationen zwischen Berlin und Warschau intensiver einbringt, dass man sich mit Brandenburg stärker verbündet, wenn es darum geht, die Infrastruktur zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und den westlichen Woiwodschaften von Polen zu entwickeln. Da gibt es genug Projekte. Ich nenne Karniner Brücke, ein Projekt, was ja jahrzehntelang diskutiert wurde.
Und auch andere seit Jahrzehnten vernachlässigte Projekte hat er noch genannt. Zum Beispiel der immer noch nicht vollständig verwirklichte Ausbau der Bahnstrecke zwischen Stettin und Berlin. Und auch der Ausbau des Hafens in Swinemünde mit all dem, was es natürlich auch Auswirkungen auf Deutschland hat. Und im Gespräch mit Hans-Joachim Hacke hatte ich schon den Eindruck, dass er darauf setzt, dass es mit einer neuen Regierung, Präsidentenkonstellation in Warschau, aber auch mit der neuen Bundesregierung in Berlin dann vielleicht doch irgendwie besser laufen könnte.
Wie sieht das denn die andere Seite, also der polnische Deutschlandbeauftragte?
Ja, also Krzysztof Ruchniewicz, der ist ja von der Regierung von Donald Tusk berufen worden. Der hat sich eher ein bisschen zurückhaltend geäußert.
Ich bin ein bisschen vorsichtig, denn wir haben schon gerade im vorigen Jahr sehr viele Hoffnungen gehabt auf die Veränderung der deutsch-polnischen Beziehungen. Und praktisch alle Zeichen haben dafür gesprochen. Und meine Vorsicht ist damit verbunden, dass ich ganz gerne auch diese Wahlen abwarten will, beziehungsweise jetzt das, was nach diesen Wahlen folgt, dass beide Seiten zusammenkommen, dass sie eine kleine Bilanz vielleicht ziehen der letzten Monate und überlegen, was sie Neues vorschlagen können.
Was meint ihr denn? Also was könnte das denn sein?
Nochmal auf unsere Regionen geblickt, zum Beispiel, es ist da aus polnischer Sicht ganz klar die Sache der einseitigen deutschen Grenzkontrollen. Also in Polen ist das, wir haben es ja schon thematisiert, ist das wirklich ein Thema im Präsidentschaftswahlkampf, ein echtes Aufregerthema, vor allem auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Die gehen an die Grenze, machen dort Videos mit erbosten Pendlern, die rüberfahren und im Stau stehen. Und das sind aber auch nicht nur die Politiker auf der politisch rechten Seite, sondern eben auch die von der PO. Denn für die Polen ist diese einseitige deutsche Grenzkontrolle ein Riesenproblem.
Da herrscht dann Einigkeit bei den Kandidaten.
Ja, das wird in Polen als eine Art unfreundlicher Akt gesehen. Und der Deutschlandbeauftragte der polnischen Regierung argumentierte im Gespräch dann so.
Gerade in Bezug jetzt auf die Sicherheit Deutschlands ist es wichtig, dass Deutschland über die deutsch-polnische Grenze hinaus denkt und die sogenannte Ostflanke oder die Ostfront jetzt an der polnisch-belarussischen Grenze als tatsächlich ein als ein jetzt Bezugspunkt auch für seine Sicherheit sieht. Und es kann nicht so sein, dass man nur die nationalen Politiken verfolgt. Das greift aus meiner Perspektive zu kurz.
Ja, und Magdalena Reichert, die ja regelmäßig zwischen Stettin und Gorko pendelt, die hat das, für die ist das im Alltag angekommen, ne? diese Grenzschließung. Und damit hat sich der Alltag verändert, und zwar nicht zum Vorteil.
Diese Kontrollen, vielleicht sind sie gut für Wahlversprechen, dass wir Kontrolle über Grenzen haben. Trotzdem macht das was in Grenzland, Region, obwohl wir ganz bisschen verstehen, dass das nicht unsere Realität ist. Das ist Realität von Warschau und Berlin.
Der fasst das ganz gut zusammen, der Ton, ne? Damit sind wir auch wieder am Anfang.
Ja.
Also, dass Töne aus Warschau sind und Berlin sind, die so.
Und das schöne Vogelzwitschern im Hintergrund in Gorko.
Ja, genau. Ja, das ist, steht jetzt ein bisschen symbolisch dafür, dass es da vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie aus Warschau und Berlin das suggeriert wird. Ne? Mhm. Also wir haben es ja schon erwähnt, die Grenze, die spielt ja oft für die Menschen gar keine Rolle. Und beweist auch wieder miteinander, hilft oft mehr, als übereinander zu reden. Ja, ob sich das in absehbarer Zeit vielleicht ändern wird, das entscheidet sich dann am 18. Mai. Dann sind in Polen die Präsidentschaftswahlen, beziehungsweise in der Stichwahl am 1. Juni ist es ja, meine ich dann, ne?
Ja.
Was diese Wahl für uns in Deutschland, besonders in Mecklenburg-Vorpommern bedeutet, darüber habe ich gesprochen mit Heiko Kreft aus der Pomerania-Redaktion. Ich danke dir sehr.
Ich danke dir.
So, und ich habe schon gesagt, Shownotes, da werdet ihr einen Haufen Folgen finden von MVM Fokus, die hier irgendwie thematisch passen. Da findet ihr aber auch noch einen Podcast-Tipp, und zwar auch der passt thematisch heute. Das ist nämlich In Polen. Das ist ein Podcast von den ARD-Korrespondenten Christine Joachim und Martin Adam. Die sind beide in Polen. Und die beiden beobachten, analysieren und erklären Reisen im Land umher und geben Antworten. Außerdem, das haben wir nicht, sollten wir vielleicht ändern, gibt es in jeder Folge was Kulinarisches.
Piroggen zum Beispiel. Ich habe bei den Recherchen für diesen Podcast erfahren, wo es die besten Piroggen in Stettin gibt.
Ein großartiger Teaser für die nächste Folge, und ich lade dich herzlich ein, welche mitzubringen zur nächsten Aufzeichnung. Alle zwei Wochen erscheint gibt es in Polen, das wollte ich euch noch mitgeben, und den findet ihr natürlich in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt.